Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, lieber Matthias Schramm. Ich müsste ja sagen Dr. Matthias Schramm. So viel Zeit muss sein. zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, weil wir einfach auch so eine schöne, in Anführungsstrichen, Zufallsbegegnung hatten. Und das beglückt und erfreut mich dann immer besonders, wenn das dann irgendwie so schöne Gespräche sind. Wir dürfen ja auch verraten, wo bei der Führungsakademie in Hamburg, da hatten wir so Erlebnistage und ich durfte da auch mal reinschauen. Und dann kamen wir in den Schnack. Also erstmal herzlich willkommen überhaupt, bevor ich gleich wieder mit dem wie ein Wasserfall daherrede.
Claudia, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein, weil das immer sehr, sehr kurzweilige Zeiten mit dir sind. Das habe ich gelernt, auch in Hamburg. Also vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, und der eine oder andere, der dich vielleicht irgendwie recherchiert oder vorher googelt oder auch danach, wird sich jetzt fragen, so, hey, Matthias und Vertrieb, wie passt das irgendwie zusammen? Und wir hatten ja schon auch nochmal ein Vorgespräch, aus dem wir dann entdecken durften, wie vielseitig du letztendlich in deiner Vergangenheit auch unterwegs warst. Vertrieb spielte auch eine Rolle, auch Marketing, aber auch HR und und jetzt letztendlich auch die Public Affairs und Nachhaltigkeit. Also das ist sozusagen dein Steckenpferd, die Head of Public Affairs zu sein und Nachhaltigkeit bei Bayer, ein großes Unternehmen. Ich bin ja eher so im Mittelstand unterwegs. Insofern finde ich das jetzt auch heute spannend, nochmal Einblicke in die Großkonzerne zu bekommen. Und ich habe witzigerweise ChatGPT mal eben gerade mal kurz gefragt, was denn das Alleinstellungsmerkmal von Bayer ist. Und da kamen tatsächlich vier Sachen raus: breites Portfolio in Life Science, Innovation und Forschung. Das war mir auch gar nicht so klar, also dass ihr da viel eine Forschung macht. 1863 gegründet, also ein historisches Erbe. Und dann kam dein Thema, Matthias, Nachhaltigkeit. Und insofern, damit leite ich mal kurz ein. Und vielleicht gibst du uns nochmal so einen kleinen Insight, was bedeutet das eigentlich? Denn es hat viel auch mit Vertrieb zu tun, auf eine andere Art und Weise. Und darüber wollen wir jetzt irgendwie in den nächsten 20, 30 Minuten einfach uns austauschen.
Ja, das stimmt. Vielen Dank für den Kurzabriss. Da wird einem erstmal bewusst, was man in seinem Leben so alles getan hat. Und das wirkt ja immer nur im Nachhinein, als hätte man das alles so geplant. Das habe ich in der Tat nicht. Ich habe wirklich angefangen, ganz klassisch Marketing und Sales, und bin dann über verschiedenste Stationen, lange, lange Zeit davon auch in Personal unterwegs gewesen, in die jetzige Position gekommen. Vielleicht eine ganz kleine Berichtigung, damit mein Chef nicht böse auf mich ist. Ja, ich darf den Strategie- und Operations-Bereich für das Thema Public Affairs und Sustainability leiten. Mein Chef ist dann verantwortlich für das ganze Thema. Nichtsdestotrotz Riesenaufgabe. Und für mich so ein bisschen tatsächlich dann die Konsistenz auch. Ich war in HR sehr lange tätig für das ganze Thema Transformation, Umgestaltung, auch Change Management, Kulturbildung und Führungskräfteentwicklung. Und ich glaube, dass nicht nur für unser Unternehmen, sondern für viele, viele andere Unternehmen auch, die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien, auch von nachhaltiger Produktentwicklung, eigentlich die größte Transformation ist, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch da hingebracht hat und auch angeregt hat, dort zu bleiben, zu sagen, das ist eigentlich wirklich eine der wichtigsten Aufgaben, denen wir uns alle stellen können. Das klappt mal gut, mal weniger gut. Ich glaube, das ist in allen Unternehmen gleich. Und trotzdem ist es für mich eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, unsere Bemühungen nachhaltig zu machen. Und das ist toll, dass man da mitwirken kann dran.
Ja, spannend. Und witzig, bei mir schaltete sich gleich irgendwie so eine Antenne an. Ist interessant. Ja, du hast recht. Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja sozusagen einfach ein Weltthema. Und ich bin viel natürlich auch mit Unternehmen zu tun, zusammen, die einfach auch das Thema Digitalisierung, Automatisation, KI etc. auch bewegt. Und das hatte ich so, brannte sich in meinem Kopf. Aber eigentlich ist es das Thema Nachhaltigkeit, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Sockel, weil es uns alle angeht und weil es ein Must-Have letztendlich ist, ne?
Ja, absolut, ne? Ich glaube, eine der großen Transformationen, die ja schon vor bestimmt 10 Jahren begonnen hat, ist eben Digitalisierung, haben wir es früher mal genannt, Digitalization. Ich glaube, es ist deutlich mehr jetzt, wenn man sich KI anguckt. Und ich meine mich so ein bisschen daran zu erinnern, auch aus den Gesprächen, die ich hatte mit verschiedenen anderen Unternehmen. Das hat am Anfang auch relativ holprig angefangen. Ja, und ich glaube, da sind wir immer noch nicht da, wo sich viele das wünschen würden. Und wir sprechen über dieses Thema seit 10 Jahren. Nun ist das Nachhaltigkeitsthema auch schon länger bekannt. Also der Klimawandel passiert auch ohne uns. Ja, das ist dem Klima egal. Also der wird einfach passieren. Und von daher ist das etwas, was wir dringend annehmen müssen. Und aus meiner Sicht heraus eben die große Transformationsaufgabe, bei der solche Dinge wie Digitalisierung natürlich helfen können. Aber zu fragen, wie kann ich eigentlich die Produkte, die ich herstelle, die Serviceangebote, die ich habe, in einer Art und Weise anbieten, dass sie sozusagen nicht nur kurzfristig gewinnmaximierend sind, sondern uns diesen Planeten auch lebenswert halten. Ich glaube, das ist erstmal eine Frage, die ja auch nicht intuitiv ist, weil sie, na, das Management auch vor die Herausforderung stellt, sehr, sehr langfristig zu denken und ein Stück weit auch bestehende Produkte vielleicht nochmal ganz anders zu hinterfragen, als wenn ich das tun würde von einem ganz, ganz, ich sage es mal in Anführungsstrichen, normalen Business-Hintergrund. Und das macht so unglaublich spannend.
Und du hast ja letztendlich, also ich bin gerade schon visuell in dem nächsten Step so und versetze mich in den Zuhörer, Zuschauer, wie sieht eigentlich dein Job aus, ne? Und du bist ja, wir hatten ja auch im Vorgespräch, Thema Netzwerken, Beziehungen, Austausch und du bist ja letztendlich ein Enabler, haben wir es genannt, und auch ein Stratege, der die unterschiedlichsten Perspektiven, und das ist ja nicht gerade wenig bei uns, bei euch im Unternehmen, an einen Tisch bringen darf, und Strategie gemeinsam erarbeiten darf. Aber damit ist es ja nicht getan. Also ich liebe ja auch das Thema Umsetzen. Das heißt, planen ist das eine und das ist cool, wenn du dann letztendlich die unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen und auch Bedürfnisse an einen Tisch kriegst. Aber dann bedeutet es ja auch implementieren, und darüber nochmal nachdenken, wie funktioniert es genau, aber dann auch in die Umsetzung zu gehen. Also ich nehme jetzt mal diese 3 Schritte in den Mund. Und das wäre ja auch nochmal spannend. Korrigiere mich bitte, wenn das sozusagen, wenn du da noch einen Feinschliff reinbringen willst. Aber wie funktioniert das? Weil du hast ja einfach einen riesen Apparat. Und rein organisatorisch alleine finde ich das schon spannend, nochmal ein paar mehr Background Music zu bekommen.
Ja, klar. Das ist auch in der Tat etwas, was mich eine ganze Zeit schon beschäftigt, auch schon vor dem Wechsel in diesen Nachhaltigkeits- und Public Affairs-Bereich. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir ja über sehr, sehr große Organisationen sprechen, die, ich sage das immer, in Bewegung gebracht werden wollen. Also Transformation passiert ja nicht im Kopf, sondern es passiert ja im täglichen Tun und in der täglichen Änderung der Arbeit. Und wenn man sich das so vorstellt, dann sind wir jetzt mal ganz grob über den Daumen im Moment 100.000 Menschen. Das ist eine kleine Stadt. Ja, eine kleine Stadt, die dann auch noch weltweit verteilt ist, sag mal, in eine Bewegung, in eine Richtung zu bringen, das ist eine Riesenaufgabe. Und ich muss sagen, da kommt mir meine Zeit eben auch bei HR in diesem Transformationsthema wahnsinnig zugute. Und hilft einfach, da andere Perspektiven drauf zu gewinnen. Und tatsächlich glaube ich, du hast diesen Dreiklang erwähnt, ne? Es ist so ein Stück weit strategisieren, Strategie machen, dann sag mal in die Implementierung bringen und dann vielleicht nachher irgendwann nochmal zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg, ja, dieser klassische Regelkreis. Und eine meiner Erkenntnisse ein Stück weit ist, dass ich mir nicht so sicher bin mehr, dass das wirklich in dieser Linearität hintereinander passieren kann. Na, ich glaube, die Welt ist so schnelllebig geworden. Wir hatten auch drüber gesprochen. Interessanterweise schließt sich hier so ein bisschen der Kreis. Das war eins der Themen, die wir in Hamburg auch besprochen haben, weil es ganz, ganz viele Menschen umtreibt, dass wir einfach in einer Welt leben, die sich so wahnsinnig schnell verändert. Und zwar nicht nur Veränderungen innerhalb eines Paradigmas bringen, sondern auch Paradigmen an sich verändern. Wie macht man Wirtschaft? Wie wird man nachhaltiger? Was passiert mit KI? Und all diese Themen beschleunigen ja den Wandel so dermaßen, dass ich glaube, dass dieses klassische, wir machen eine Strategie, die hält für die nächsten 3 bis 5 Jahre und wir müssen uns dann um die Umsetzung bemühen, dass die immer weniger trägt, sondern dass man schon in dem Prozess der Strategiefindung eigentlich die Menschen mit an den Tisch holen muss und breit Konsens schaffen muss, wo die Richtung hingeht. und nicht, wie genau die nächsten 5 Schritte aussehen. Denn die werden sich vermutlich ohnehin nochmal ändern. Und das ist ein Ansatz, der natürlich auch vielen nochmal gestandenen Führungskräften eher Sorge bereitet, zu sagen, ne? Also hier wird nicht klassisch geplant und dann umgesetzt und dann weitergemacht, sondern wir haben so eine ganz grobe Richtung und jetzt probieren wir mal was aus und warten auf die Reaktion. Und wenn das gut war, machen wir mehr davon. Und wenn es nicht so gut war, probieren wir was anderes. Das ist ja jetzt erstmal für viele nicht intuitiv das Vorgehen einer Führungskraft, eines Großkonzerns oder auch eines Mittelständlers.
Und ich würde ganz gerne nochmal reingehen, weil ich habe auch gerade mal das Bild bekommen, warum ist es eigentlich so, ne? Weil wir Menschen einfach gerne Sicherheit wollen. Wir wollen irgendwie es durchdekliniert haben. Es bereitet eher Unsicherheit, weil wenn wir sozusagen Step by Step vorgehen und irgendwie erwarten auf Reaktion oder Austausch, dann bedeutet das, okay, ich kann vielleicht meine Agenda gar nicht verfolgen. Das war, ich sag mal, vor ein paar Jahren noch irgendwie ein bisschen anders. Da hatte ich dann irgendwie einen ganz klaren Fahrplan und jeder rennt hinterher, unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie auch, ich sag mal, zwischendrin noch Sinn macht oder nicht. Und das finde ich auch echt einen ganz, ganz zentralen Punkt, weil da bin ich voll bei dir. Die Welt hat sich einfach, die ist einfach total komplex. Die hat sich total gedreht und es ist einfach, wir können das gar nicht mehr nur in eine Tüte packen, sondern wir müssen Step by Step auch immer wieder links und rechts gucken, passt das, was wir uns irgendwie letztendlich gemeinsam ausgedacht haben. Und es wird immer wichtiger, die Leute wirklich mitzunehmen, damit du die komplette Kraft auch aus dem Unternehmen nutzen kannst. Weil da geht, das habe ich jetzt wieder bei einem Unternehmen festgestellt, ich würde sagen, da gehen 40% flöten, weil Dinge übergestülpt werden. Und das finde ich einfach, und die sind trotzdem gut, die Leute, die sind selbst organisiert, die haben unternehmerisches Denken, aber sie wurden nicht mit einbezogen und sagen, ja, okay, ja, wenn die das ohne uns machen wollen, so gefühlt, ja, dann mache ich hier 9 to 5, ne? Das finde ich einfach sehr spannend. Und das finde ich halt super, dass du da halt auch diesen Leadership und HR-Background hast, weil du das dann sehen kannst und damit auch spielen kannst, denke ich.
Ja, absolut. Und das ist ein Stück weit genau meine Mission, was du da gerade beschreibst. Ne? Zu sagen, wie kommen wir eigentlich dazu, dass wir das volle Potenzial nutzen, wenn wir mal grundsätzlich davon ausgehen, dass die Menschen in Unternehmen arbeiten, weil sie das gerne tun, ja, und weil sie grundsätzlich beitragen wollen. Wenn man das mal annimmt, dann glaube ich, kann man ganz anders auf diese Themen gucken, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass wir dieses Zusammenfassen von Informationen und versuchen dann über Nachdenken den richtigen Weg zu finden, in einer so komplexen Welt, wie wir sie heute sehen, ohnehin nur noch als Illusion verstehen dürfen. Ja, also die größte Information liegt einfach meistens eben nicht im Vorstand oder in einem Executive Committee oder wo auch immer in irgendeinem Leadership-Team, sondern das beste Verständnis ist meistens da, wo das Business passiert. Und dann ein Stück weit die Kontrolle aus der Hand zu geben, zumindest fühlt sich das ja manchmal so an, und zu sagen, nee, ich vertraue darauf, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstanden haben, wo wir hinwollen und gerne mitmachen und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen, zumindest mal zum überwiegenden Teil. Das wird nicht immer der Fall, sondern zum überwiegenden Teil, dann ist das plötzlich ein ganz anderes Verständnis auch von Führung. Dann, ich sage immer gerne, man ist in charge, aber nicht in control. Und das macht vielen Führungskräften, die ich treffe, auch in meiner Coaching-Funktion, durchaus auch Angst.
Und interessant, eigentlich reduziert sich das auf ein Wort, das ist Vertrauen. Ne? Also es ist im Grunde brauchst du sowohl ja erstmal auch Vertrauen zu dir selber, dass du auch vertrauen kannst. Und damit einhergeht auch, ich sag mal, das ist die Basis letztendlich für alles, plus natürlich auch, das hatten wir auch netterweise ausgetauscht, dann auch mal die Art und Herangehensweise, der Austausch, der Kommunikation in einer wertschätzenden Format. Aber die Frage ist ja auch, und das vielleicht mal konkret, wenn ich nicht so gestrickt bin, dass ich von Hause aus vertraue, hast du da Erfahrungswerte, wie du dann vielleicht gerade so als Coach auch entwickelst, dass mehr Vertrauen entstehen kann? Also hast du da irgendwie ein Takeaway für den einen oder anderen?
Ja, also sicherlich ist das sicher eine große Herausforderung. Das beschreibst du richtig. Ich würde gerne, bevor ich die Frage beantworte, noch ein ganz kleines Stückchen vorher ansetzen. Denn ganz, ganz häufig stelle ich auch im Coaching fest, dass der erste Schritt erstmal die Möglichkeit zu genau dieser Selbstreflexion ist. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Handlung, die auch in den klassischen Management-Ausbildungen gar nicht so gelehrt wird, zu fragen, was mache ich da eigentlich gerade? Bin ich da mit mir im Reinen? Was passiert in meinem Umfeld? Und dann zu erkennen, oh, ich habe vielleicht ein Problem, hier zu vertrauen oder Vertrauen zu stiften oder eine Atmosphäre zu schaffen, in der das überhaupt möglich ist. Und dieser Schritt liegt noch weit vor dem Schritt zu sagen, okay, ich habe das verstanden, wie gehe ich denn jetzt eigentlich weiter vor? Und häufig ist es dahin zu kommen, schon ein echter Weg, denn wenn wir ehrlich sind, die Kolleginnen und Kollegen und die Klienten und Klienten, mit denen ich spreche, die sind natürlich in ihrer Karriere bisher sehr, sehr weit gekommen. Und das unterstützt natürlich zunächst mal die Auffassung, ich mache alles richtig. Sonst wäre ich ja nicht befördert worden. Sonst wäre ich ja nicht
Ja,
in das
spannend.
nächste Unternehmen auf eine noch höhere Stelle gekommen, hätte ich nicht noch größere Verantwortung bekommen. Irgendwas muss ich ja richtig machen. Und das zu hinterfragen, fällt dann im ersten Moment schwer. Und wenn dieser Prozess aber angestoßen ist, dann zu fragen, wie schaffe ich es eigentlich, diesen Selbstreflexionsprozess ja ein Stück weit nach außen zu bringen und zu sagen, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht kann ich das oder das besser machen oder da kann ich noch was lernen, dann ist meine Erfahrung, das ist erstmal die Grundlage überhaupt, um Vertrauen aufbauen zu können. Ja, und dann, glaube ich, gibt es ganz viele verschiedene Wege, dahin zu kommen. Das, was ich dann als Erfahrung mitgenommen habe, ist nicht den großen Schritt versuchen, ja, sondern in kleinen Mikroschritten sich dem anzunähern. Also, na, üblicherweise stellen wir ja so Fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 super ist und 1 ganz schlecht, wo fühlst du dich? Und dann sagt jemand 5 oder 6 oder 3 oder 4. Und es fällt den Führungskräften, mit denen ich arbeite, aber auch dann den Teams, sehr, sehr leicht, 10 zu beschreiben. Was wäre denn richtig gut? Aber für sich selbst festzulegen, wie komme ich von 6 nach 7 oder von 3 nach 4 oder von 5 nach 6?
Ah, cool. Ja,
Das ist die
spannend.
viel schwierigere Frage. Und woran erkenne ich denn in meinem Umfeld, an meinem Team, an meinen Mitarbeitern, dass ich einen Tacken besser geworden bin?
Genau, das ist der Punkt der Messbarkeit, ist echt tricky, ne? Auf dem, aber ich glaube, das ist echt super wichtig für einen selber auch, um ja, um es zu sehen, um Sinnhaftigkeit zu geben, aber auch irgendwo, ja, wir wollen ja letztendlich alle irgendwie weiterkommen und uns weiterentwickeln am Ende des Tages. Und eine schöne Visualisierung dessen, dass das erstmal A, wichtig ist, aber auch in dieser Iteration, so da stehe ich und da will ich hin und was braucht's eigentlich? Und dann liebevoll mit sich umzugehen, ne? Weil wir sind ja alle so driven, dass wir gerne halt auch sofort die 10 haben möchten und ungeduldig mit einem sind, dass 7 dann nicht ausreicht, wenn ich bei 6 war, ne? Und also sich einzugestehen, bei 6 zu sein, geht schon mal gar nicht so.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist schon mal ein Riesenschritt, ne? Also das ist ein ganz starker auch Mindset-Change, den man dann da erlebt, wenn ich anfange, so über Dinge nachzudenken. Und für mich ist das sozusagen auch einer der Schlüssel, nicht der Schlüssel, da bin ich weit von entfernt, zu sagen, wir haben die Weisheit, das ist die Lösung. Aber es ist einer der Schlüsselmomente, die einem helfen, sich auch in so einer Welt, die ganz andere Anforderungen an Führungskräfte stellt, ein Stück weit besser zurechtzufinden. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, als wir uns in Hamburg getroffen haben, welche Antwort kann man denn geben? Und ich glaube, wir waren uns da sehr schnell sehr einig, Antworten für andere kann man gar nicht geben. Ja, sondern diese Selbstreflexion erlaubt eben einem, die richtigen Fragen zu stellen, dann für sich die richtige Antwort zu finden. mit dem Vertrauen darauf, dass es ohnehin mehr als eine richtige Antwort gibt für die meisten Fragen.
Ja, und das ist echt abgefahren, weil das irgendwie anzuerkennen oder wertzuschätzen ist echt gar nicht so einfach bei vielen, weil ich immer wieder merke, also ich arbeite sehr gerne so, weil daraus aus meiner Sicht die größte Erkenntnis kommt und die größte Weiterentwicklung entsteht. Aber ich merke auch immer wieder, wie Menschen gerne wirklich Input haben, also nicht in Form von Fragen, sondern zeig mir, wie es geht oder du bist doch da, weil, aber weil wir eben so trainiert worden sind. Ne? Also das ist unser Automatismus, also automatischer Reflex. Und das finde ich immer ganz spannend. Also klar ist es dann irgendwie auch, dass man Input gibt, wenn das irgendwie auch gewünscht ist. Aber ich halte da stark mit zurück, weil die erste große Welle einfach die ist, in die Selbsterkenntnis zu gehen. Und das dann auch anzuerkennen und wertzuschätzen, dass das ausreicht. Und dass ich eigentlich schon genug bin mit dem, was ich auch biete, das finde ich auch mal wieder eine spannende Situation zu erleben.
Ja, absolut, absolut. Und es ist ja auch in dem Umfeld, in dem wir alle agieren, nicht eben einfach, sich genau das einzugestehen. Denn um uns rum, von der Beratungsindustrie bis hin zu der Bestsellerliteratur im Managementbereich, wird einem ja auch suggeriert, es gibt Menschen, die die
Die wissen
richtige
es.
Antwort haben. Und du musst nur das nächste Buch lesen, dann wird es schon besser. Oder den nächsten Management-Bestseller oder den nächsten Report von einer großen Consulting Company. Und die haben dann die Antwort, Gott sei Dank.
Und
Und
apropos Buch, das dürfen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Leading in the Wicked World heißt deines, was dieses Jahr
das
erschienen
stimmt.
ist. Und weil ich gerne, dass das gerne auch teilen möchte, da geht viel von dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, findet man, aber gerne auch nochmal ein, zwei Sätze aus deiner Richtung, warum ich das unbedingt kaufen darf.
Ja, ich glaube, die Zusammenfassung haben wir gerade schon gegeben, ein Stück weit. Ich habe das zusammen mit einer sehr guten Kollegin und Freundin geschrieben, genau vor dem Hintergrund. Ja, ich glaube, dass es genug Bücher, Magazine, Berater draußen gibt, die einem die Antwort versprechen. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das eigentlich mal umdrehen? Wie kann man ein Buch schreiben für Führungskräfte, gleich welcher Art, die sich diesen Herausforderungen annehmen wollen und gleichzeitig nicht so vermessen zu sein, zu sagen, wir können euch die Antwort anbieten, sondern zu akzeptieren, dass der oder die Leserin vermutlich selbst sehr viel Erfahrung mitbringt, einen guten Weg gemacht hat in seinem Leben bisher und da sehr intelligent drauf gucken kann und ihm einfach verschiedene Perspektiven anbietet, die sehr breit sind. Von der Frage, was macht mich selbst eigentlich aus, über psychologische Hintergründe bis zu soziologischen Komponenten. Was macht eine Organisation aus? Wie haben sich Organisationen im Laufe der Zeit verändert? Was kann ich für mich selbst daraus mitnehmen? Und dann aber auch die Frage, die wir ja auch gerade schon angerissen haben, und was mache ich da jetzt für mich raus? Und das Ganze ohne mit dem erhobenen Zeigefinger oder dem Doktortitel, den du erwähnt hast, oder dem Professorentitel zu wedeln und zu sagen, hey, ich weiß was, sondern ganz respektvoll zu sagen, ich glaube, wir alle wissen eine Menge und das Schönste ist, wenn wir das zusammenlegen und daraus was konstruieren. Und das war uns ganz wichtig und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, da in einer sehr einfachen, leichten und trotzdem tiefen Art und Weise Anregungen zu geben, aber auch gute Fragen zu stellen.
Ja,
Also wer sich auf
cool.
diese Reise begeben möchte und sich da ein Stück weit auch vielleicht selbst Antworten geben möchte mit vielen, vielen Anregungen aus über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Coaching, Consulting und Führungskräfteentwicklung, der ist herzlich eingeladen, mal zu dem Buch zu greifen.
Sehr gut. Ich könnte natürlich noch Stunden mit dir über diese Themen sprechen, aber wir sind ja auch nochmal der Aufklärung schuldig, warum Vertrieb? Vielleicht beginnen wir mit der Frage, was glaubst du, das ist natürlich jetzt ein harter mentaler Cut, aber ich traue mich trotzdem. Was ist dein Vertriebshack? Also du hast ja, wie gesagt, diese Zeit auch schon mit Marketing, Vertrieb verbracht und vielleicht müssen wir doch nochmal so ein bisschen einleiten, weil du bist ja jetzt in Public Affairs hauptsächlich unterwegs, eben halt auch sowohl intern mit vielen Kollegen, wo ich ja auch immer wieder sage, hey, Vertrieb ist auch intern zu finden und zu suchen, weil das ist, da muss man sich auch irgendwo ein Stück weit positionieren und klar haben, was für eine Profilschärfe habe ich und welchen Mehrwert bringe ich ein. und natürlich aber auch das Außen, das bei dir jetzt nicht speziell bei Firmen unbedingt stattfindet, aber viel mit Politik. Und ich glaube, was hier eine große Komponente ist, ist einfach das Beziehungsmanagement, wo wir Ableitungen nutzen können für den Vertrieb, weil, und das ist mein Steckenpferd auch, it's all about people, wird es auch immer sein. Deswegen ist es eigentlich nie genug, sich mit dem Menschen und mit der Beziehung auch auszutauschen und da zu lernen. Und da freue ich mich, wenn du sozusagen aus deiner Welt dein Vertriebshack teilen möchtest, den wir dann transformieren in die Businesswelt.
Ja, sehr gerne. Und ich würde mir jetzt selbst widersprechen, wenn ich sage, ich habe den Schlüssel und den teile ich euch jetzt.
Ja, genau.
Also ich würde gern zwei Perspektiven anbieten, die sich tatsächlich auch herauskristallisiert haben aus meiner Zeit, als ich noch Marketing und Vertrieb gemacht habe und die ich eigentlich über die ganzen Jahre immer wieder aufgegriffen habe, zu denen ich immer wieder zurückgekommen bin, gerade auch dann in der Führungskräfteentwicklung und auch in der Frage, wie nehme ich denn intern Menschen mit in der Transformation? Und das ist zum einen der Anspruch an einen selbst, das Gegenüber als wirklich im echten Sinne gleichwertig und zu betrachten. Und ich sage immer, adult to adult, also wie mit einem Erwachsenen zu sprechen. Mhm. Und hier kein Gefälle aufkommen zu lassen, sei es aus, ich weiß mehr, ich habe mehr Erfahrung oder ich habe das bessere Produkt oder das bessere Angebot, sondern in einer sehr aufgeklärten Art und Weise dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist nicht immer einfach. Das ist nicht einmal einfach in der internen Beziehung, in der externen Beziehung, in Teams oder auch als Führungskraft. Aber ich glaube, das muss eigentlich Grundlage sein, wenn das, was wir in den letzten 10, 20 Minuten besprochen haben, total ernst meinen. Dann ist dieses Begegnen auf Augenhöhe eigentlich die Grundlage. Und wenn man das tut, dann ist die zweite Perspektive, die ich habe und die ich auch versuche, über alle Bereiche hinweg anzuwenden, dass es sich hier um Beziehungen handelt, die nur dann für beide Seiten auch Sinn ergeben, auch wertstiftend sind im positiven Sinne, wenn sie eben in sich selbst nachhaltig sind, wenn sie tragen und wenn sie Beziehungen sind, die mehr als eine Interaktion überdauern. Ja, wenn ich mehr als ein Gespräch führe, wenn ich mehr als ein Produkt verkaufe, wenn ich über ich spiele das Spiel einmal hinkomme zu, das ist eigentlich im spieltheoretischen Sinne ein wiederholtes Spiel. Wir kommen also in eine echte Austauschbeziehung. Und wenn man das anstrebt, dann verändert sich ein Stück weit auch, glaube ich, die Haltung zu diesen Themen. Dann bin ich authentischer. Dann muss ich zu meinem Wort stehen. Dann sind Dinge, die ich sage, müssen Gewicht haben. Und die müssen im positiven Sinne bindend sein. Und ich glaube, dann entsteht auch das Thema Vertrauen wieder. Und Vertrauen ist in fast allen Beziehungen, die ich sozusagen auch im Wirtschaftsleben betrachtet habe, sowas wie ein Schmiermittel, dass Dinge deutlich einfacher und deutlich besser und im positiven Sinne erträglicher macht.
Das finde ich sehr, sehr spannend und da geht wirklich mein Herz auf, weil das eigentlich so simpel ist und für jeden anwendbar irgendwie, aber dann dennoch herausfordern, weil wir eben anders programmiert und erzogen worden sind, ne? Weil wir so eine andere DNA in uns tragen, aber dennoch dann again wieder mit Bewusstsein da doch mehr oder diese Muskel stärken können, eben jemandem neutral auf Augenhöhe zu begegnen. Jetzt habe ich gerade parallel, als du das gesagt hast, irgendwie so Gedanken gehabt, okay, wie mache ich das eigentlich? Also will nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber ich habe damit auch dann immer noch, um ein Gespräch wertvoll zu gestalten, bin ich immer ganz stark auf dem Kurs, okay, was könnte dich jetzt zum Beispiel, Matthias, interessieren? Also was wäre für dich ein Mehrwert? Also letztendlich aus jedem Gespräch rauszugehen und irgendwie einen Impuls geschaffen zu haben oder eine Inspiration oder ein Austausch, der entweder zum Nachdenken anregt oder aber vielleicht sogar eine Vernetzung, Verknüpfung, ne, weil ich eben auch gerne Netzwerke. Also ich will sagen, das ist so mein kleines Mantra, was ich so automatisch mache. Nun ist das ja aber eine Vertriebs Seite auch ein Stück weit. Und ich habe mir gerade überlegt, hast du ein etwas, wo du dann mit ins Gespräch gehst, oder ist das einfach, ich lasse mich überraschen, oder hast du da vielleicht auch noch einen Kniff, wo du sagst, Mensch, daran denke ich eigentlich immer, um ein Gespräch, also eine Beziehung zu stärken, sie nachhaltig zu machen. Was ist das bei dir?
Also wenn ich in solchen Gesprächen auch wie diesem bin, aber auch in allen anderen, mit Mitarbeitern, mit externen Kollegen oder mit Freunden, mir ist immer besonders wichtig, dass das Gespräch hier und jetzt stattfindet. Das ist nichts, was in der Vergangenheit passiert oder in der Zukunft unterwegs ist. Es passiert hier und jetzt. Und ich kann hier und jetzt präsent und auch ein Stück weit achtsam sein, wie es meinem Gegenüber geht, ob das anschlussfähig ist, was ich tue, ob das Resonanz erzeugt. Und dann kann ich, glaube ich, auch diese gemeinsamen Wert schaffen. Wir sind ja sehr, sehr trainiert alle darin, zu sagen, was ist eigentlich unsere Strategie? Ja, wie soll denn das Ergebnis dieses Gesprächs oder irgendeines anderes Gesprächs in der Zukunft irgendeinen Wert bringen? Was waren die Gespräche vorher? Wir extrapolieren dann. Und all diese Dinge passieren in unserem Kopf, aber sie passieren ja nicht wirklich hier, sondern sie sind entweder in der Vergangenheit, da kann ich sie eh nicht mehr ändern, oder sie liegen in der Zukunft und da sind so viele Einflussfaktoren, dass ich da auch nicht wirklich sagen kann, was da am Ende der Entscheidende war. Also gerade in Gesprächen, die dann auch schwierig werden, finde ich, ist diese Fokussierung auf, was passiert hier und jetzt?
Geil, I love it.
Löst Resonanz aus, total hilfreich und auch schwierig, ne? Schwierig.
Mega. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja immer, also wir haben 60.000 Gedanken per Day. Und da darfst du dich erstmal selber von abhalten. Also ich meine nicht abhalten. Ich meine, Gedanken sind ja auch gut. So ist es ja nicht. Sie bringen einen ja auch irgendwie weiter. Aber wir sagen, die sind ja auch, viele sind einfach automatisch, unbewusst. Und da musst du dich erstmal sozusagen durchkrollen, damit du letztendlich auch erschaffst, im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Aber finde ich ein total schöner Hinweis, weil dann geht Raum auf. Dann kann ein Gespräch wirklich stattfinden. Und ich finde es auch bemerkenswert, immer wieder zu erleben, was es für einen Unterschied macht, wenn du all die Ablenkungen weglässt. Wie viel mehr, es gibt so eine schöne Übung dazu, die ich gerne auch in meinen Coachings mache oder meinen Trainings mache, wo ich dann A und B aufteile und A eine Geschichte erzählen lasse und B zuhört, in der ersten Hälfte wirklich zuhört und in der zweiten Hälfte nur so tut, als wenn sie zuhören. Und das bringt einfach einen wahnsinnigen Effekt, weil das hast du immediately, hast du da, kommen die Leute ins Stottern, nur weil einer vielleicht auf seine Fingernägel guckt oder auf sein Handy guckt. Ne? Das ist eine mega, mega kleine, kurze Übung, die sensibilisieren kann. Ja, aber sehr, sehr, sehr schön, Matthias. Also das nehme auch ich mit nochmal zur Erinnerung.
Schön, freut mich.
Ja, und ich sehe, ich habe es schon befürchtet, time flies mit dir. Wir haben sozusagen schon knappe halbe Stunde hier uns schön ausgetauscht. Gibt es denn etwas, was du noch als Abschluss gerne teilen möchtest oder aber, wo du sagst, Mensch, das habe ich jetzt, haben wir noch gar nicht erwähnt, ist mir aber trotzdem noch irgendwie, brennt mir nur in den Nägeln oder ist mir noch ein Herzensthema, was du da raussenden möchtest an die Menschen?
Also ich glaube, wir haben schon über ganz, ganz viele Themen gesprochen heute, die mir und uns beiden eigentlich sehr am Herzen liegen. Von daher gibt es da nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, außer, dass ich denke, dass es alle gut anstehen würde, mit ein bisschen Mut an diese Dinge ranzugehen, aber auch mit einer großen Zuversicht. Ich glaube, dass es gezeigt hat, dass wir ganz, ganz viele Dinge auch bewegen können. Zumindest habe ich das in meiner Karriere immer mitgenommen, wenn man versucht, zumindest diese Dinge in die Umsetzung zu bringen. Und ich habe da immer einen großen Optimismus auch raus mitgenommen. Und das ist etwas, finde ich, was uns allen immer gut zu Gesicht steht. Von daher, bei aller Komplexität, über die wir gesprochen haben, bei allen Herausforderungen, ich bin da total optimistisch, dass das zu einem guten Ende kommt.
Ja, schön. Das passt ja zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Danke für die mutmachenden Worte zum Schluss.
Sehr gerne.
Matthias, es war mir eine Freude, eine weitere Inspiration. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn Zuhörer und Zuschauer gerne auch eine Rückmeldung geben. Wir werden mit in den Shownotes auch natürlich dein Buch verlinken, und auch dein LinkedIn-Profil, sodass ich denke mal, der eine oder andere auch gerne auf dich zukommen kann. Auch wenn dein Tableau recht voll ist, aber irgendwo wird es dann mal eine Lücke geben.
Ganz, ganz bestimmt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal für die Einladung, für die tolle halbe Stunde. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sehr schön. Dann lass dir gut gehen. Bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.